Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren. Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Wir stehen hier auf der Börla 2025 mal wieder mit Thomas und Thilo und diesmal auch mit Tore, der sonst immer nur hinter der Technik ist. Moin Thomas, moin Thilo. Wer seid ihr? Was könnt ihr?
Moin Tore, und die Einführung hätte ich ja nicht besser machen können. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
Viel mehr inhaltlich kann ich auch nicht beitragen.
Das war doch jetzt eigentlich gerade der Plan hinter dieser Folge, dass wir jetzt, wo du das Ganze moderierst, einmal so richtig in die Tiefen der Agrarpolitik und der Landtechnikbranche gehen wollten.
Nach 2 Jahren Podcast Plan B-Begleitung darf man das ja auch wohl erwarten, oder?
Ja, so hochqualifizierte Fragen, also die sonst immer so heimlich von hinten aus dem Off kommen.
Dann lass uns doch damit starten. Thilo, wer bist du? Was kannst du?
Ja, ich bin Thilo. Soll ich das jetzt alles aufführen?
Ich finde schon, weil wir haben ja auch neue Abonnenten, neue Zuhörer, die gar nicht wissen, wer Thomas ist, wer Thilo ist.
Ja, Thilo ist Landwirt und Lohnunternehmer im Kreis Plön, im schönen Schleswig-Holstein, wenn wir das dann so genau spezifizieren wollen. Thilo ist so Mitte der 50er Jahre alt.
Sieht aber jünger aus.
Unkonkret zu halten.
Heute zwar nicht, aber...
Hat 3 Kinder und sag mal, was soll das denn heißen?
Hast du gesagt, dass du so früh hoch bist und nicht so fit aussiehst?
Das mit dem Aussehen hast du gesagt, das andere habe ich gesagt, das stimmt. Genau, wir haben einen Betrieb mit ungefähr 100 Hektar aktuell, Hälfte davon im Bio, mit also Grünlandteil im Bio und Ackerbau ganz konventionell, bauen gerade... ein Geflügelmaststall, Tierwohl, Haltungsstufe 3. Genau, und würden gerne in dem Bereich auch noch ein bisschen expandieren. Und im Lohnbetrieb machen wir im Schwerpunkt landwirtschaftliche Bautätigkeiten, sagen wir es mal so. Genau.
Und du hattest, habe ich so wahrgenommen, immer so ein Faible schon für politische Entwicklungen, gerade in Bezug auf die Landwirtschaft. Wo kommt das her?
Ja, wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Das hat sich so ein bisschen irgendwie entwickelt. Ne? Das hat mich immer interessiert, hat mir immer Spaß gebracht. Weil ich glaube auch, dass gerade so die politischen Rahmenbedingungen, die sind einfach wahnsinnig wichtig für uns als Landwirte. Ich glaube, das muss man immer sehr, sehr im Blick haben, um eben auch nach vorne hin für betriebliche Entwicklung ja auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, wohin geht die Reise.
Thomas, wer bist du? Was kannst du?
Ich bin Thomas, bin Mitte 40, aber aufgrund meines, also seit ich Bart trage, habe ich mich angeblich Thilo etwas angenähert, was das Alter angeht. Also wir finden zusammen.
Ich habe mich gestern rasiert. Dann
bin ich nicht nur Brüder im Geiste, sondern...
Genau, Mitte 40 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn und bewirtschafte mit meiner Familie und meinen Mitarbeitern einen Milchviehbetrieb zwischen Flensburg und Husum im wunderschönen Kreis Schleswig-Flensburg. Und bin dann so im Nebenberuf, sagt man glaube ich, Agrarblogger, Agrarinfluencer, weiß ich nicht. Also Öffentlichkeitsarbeit ist mein großes Steckenpferd, weshalb ich auch riesengroßen Spaß habe an unserem gemeinsamen Projekt, diesem Podcast, den wir hier dann irgendwann mal ins Leben gerufen haben, vor heute ziemlich genau 2 Jahren.
Und wir starten mit dieser Folge quasi in das 3. Jahr. In der letzten Folge durften wir verkünden, dass es ein weiteres Jahr Plan B gibt. In dem Zuge wollen wir uns auch bei euch Zuhörern bedanken, denn hätten wir keine Zuhörer, würden wir es auch nicht weitermachen können, oder?
Ja, das stimmt, aber nochmal für die Zuhörer. Tore, wer bist du, was kannst du?
Im landwirtschaftlichen Kontext kann ich herzlich wenig, aber ich bin offen dafür. Ich bin eigentlich auf einem Dorf aufgewachsen. Wir hatten auch landwirtschaftliche Betriebe, aber 0 Berührungspunkte, leider. 2000 Seelendorf, 0 Berührungspunkte mit Landwirtschaft. Und seitdem ich in der Stadt lebe, in Husum, 20.000 Einwohner, auch nicht viel, viel größer, aber da sind die Berührungspunkte natürlich noch viel, viel weniger geworden. Studium in Hamburg gehabt, da noch mal weniger. Und als ich Thomas kennengelernt hatte, hat mich die Landwirtschaft einfach fasziniert, was dahinter steckt. Die Komplexität, weil Landwirte, Bauern werden ja häufig leider von Menschen, die einfach keine Bezugspunkte haben, belächelt. Das sind die, die immer nur meckern, die die Straßen blockieren, die rumstinken durch Gülle. Aber was dahinter steckt, das hat mich nachhaltig fasziniert und ich ziehe immer wieder meinen Hut seitdem vor der Landwirtschaft, vor Bauern, vor den Familien, vor dem Arbeitseinsatz, vor der Intensität und freue mich, dieses Projekt seit 2 Jahren begleiten zu dürfen. Hab mal Journalistik studiert und betreue jetzt diverse Podcast-Formate in Schleswig-Holstein, hab meinen eigenen Tourist Tea Time Tour, da war Thomas eben schon ein paar Mal durch. Und dann kamen wir vor 2,5 Jahren so mal auf die Idee, wollen wir nicht mal was Regelmäßiges machen? Und so entstand Plan B. Und unsere erste Folge fand bei dir statt, Thilo, das werde ich noch. Und seitdem sind, glaube ich, 37 Folgen entstanden. Und wir wollen dieses Format jetzt mal nutzen, um so einen kleinen Rückblick zu machen. Welche Themen hatten wir in diesem turbulenten Jahr, politischem Jahr, landwirtschaftlichen Jahr? Was gab es alles? Und unsere erste Folge im zurückliegenden Plan B-Jahr war: Was haben unsere Proteste eigentlich bewirkt? Das habe ich ja sogar mitbekommen, dass es Proteste gegeben hat. Aber was haben die letztendlich bewirkt? Ne? Großer Aufschrei natürlich und viel mediale Beachtung. Aber so rückblickend betrachtet, ist da was bei rumgekommen? Heute, jetzt, März 2025.
Also einmal so für den Rückblick müsste man vielleicht noch hinzufügen, dass natürlich die Folge davor, Folge 21, wenn man sich dann für die Gesamthistorie interessiert, natürlich das Jahr davor nochmal beleuchtet. Aber Folge 22 hat sich natürlich mit den Protesten beschäftigt und wir waren damals dann ja auch, so wie jetzt, so ungefähr Ende März, meine ich, vom Datum her.
Folge 23, genau. By the way. Falls du schon korrigieren wolltest.
Entschuldigung, ja.
Macht ja gar nichts.
Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall waren wir da ja auch ungefähr, lagen die Proteste da ungefähr, ja, 1,5 Monate zurück. Es war dann ja schon so, dass man in der Retroperspektive auch sich so ein bisschen mit den Auswirkungen der Proteste schon beschäftigen konnte. Sind sie in der Politik angekommen, ja oder nein? Das war ja so ein bisschen so die Frage, die wir erörtert haben. Und ja, wir haben, glaube ich, für uns festgestellt, dass es so für das Renommee der Landwirtschaft, so in der Bevölkerung, für die Aufmerksamkeit, auch für die Anerkennung einiges gebracht hat. Politisch bestimmt ja auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat, aber so die Ergebnisse, Thomas, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die waren doch eher dürftig.
Die öffentliche Wahrnehmung auf jeden Fall im positiven Bereich. Und ich fand auch so jetzt so, dass das vergangene Jahr von dem, was bundespolitisch sonst so abging, agrarpolitisch ja relativ ereignislos eigentlich. Also es lief dann relativ groovig durch, auch wenn wir nicht ganz das erreicht haben, was wir erreichen wollten bei den Protesten, haben wir ja doch Zugeständnisse gekriegt von der Politik damals. Und ich finde das, was man seitdem an Feedback aus der Bevölkerung kriegt, einfach deutlich positiver und einem, ja, ich weiß nicht, wie was das richtige Wort, also einem zugewandter, als es vorher war. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt gerade dreht. Also wir nehmen den Podcast jetzt auf Ende März und diese Woche wurde bekannt, dass der Kandidat, der vorgeschlagen war von der CDU als Agrarminister, dieses Amt nicht mehr wahrnehmen möchte, weil Tierrechtsaktivisten sich bei ihm auf dem Hof verbarrikadiert haben und da Rauchbomben geworfen haben und eine Riesengeschichte abgezogen haben. Und wenn man sowas hört, dann hat man da schon so ein bisschen Angst, dass die Stimmung eventuell wieder kippen könnte. Das Ganze kam so ein bisschen mit Ansage, wenn man Agrarlobbyisten da hinsetzt auf so einen Posten, aber es ist schon, finde ich, ein Stück weit beängstigend, was da jetzt gerade passiert ist.
Habe ich ja sogar mitbekommen, Petition online, zigtausende schon direkt unterschrieben. War das für euch überraschend, dieses Feedback?
Ja,
ihr habt das ja auch hinterfragt zumindest, ne? Die genau. Petitionierung.
Genau, wir hatten ja tatsächlich direkt davor, glaube ich, unseren letzten Podcast, wo wir mit Stefan Gerstorf, mit dem Generalsekretär von Bauern SH einen Podcast aufgenommen haben. Und da war das ja noch nicht geschehen, das geschah dann ja danach. Aber da haben wir ja auch schon mal so die Personalie, also ich zumindest besonders kritisch, glaube ich, hinterfragt. Er ist halt nicht unumstritten gewesen, Herr Felsner, als Kandidat. Aber das, was da passiert ist, ist, auch wenn man vielleicht Kritik an Tierhaltung und so weiter auch ein Stück weit immer mal verstehen kann, nachvollziehen kann, aber die Art und Weise, wie da, ich sag mal, eingedrungen wird in Privatsphäre, in private Räume, das geht gar nicht. Das geht wirklich überhaupt nicht. Das ist wirklich mit allem zu verurteilen, mit allem abzulehnen. Und kein Mensch möchte, dass mit ihm so umgegangen wird, wie das da in dem Fall gerade passiert ist. Und dass er jetzt die Konsequenzen daraus gezogen hat, ist verständlich, aber es ist ein absolutes No-Go. Das darf nicht Stil in der Politik werden, dass so mit Menschen, die in öffentlichen Ämtern oder öffentlichen Positionen sind, umgegangen wird.
Ja, letzten Endes geht es ja auch ein Stück weit um demokratische Legitimierung, ne? Ich meine, wir haben eine Partei, die diese Bundestagswahl gewonnen hat. Gewonnen ist ein weiter Begriff bei den Zahlen, die da abgeliefert worden sind, aber sie haben ja doch die Mehrheit und damit einen Regierungsauftrag und sie stellen dann ihre Kandidaten auf und dann wird ein Kandidat, gut, der ist Agrarlobbyist, aber er ist eben auch vom Fach. Und der wird dann so aus dieser Position heraus gedisst, das ist schon eine echt harte Nummer.
Jetzt kommt mal eine naive Nachfrage. Wann ist das passiert? Weil wir nehmen jetzt heute Freitag Vormittag auf. Ich habe, wie gesagt, ich mal Journalismus studiert. Ich bin also, denke ich, recht gut informiert, habe das kaum wahrgenommen.
Wann saßen wir bei Herrn Gersthoyer? Montag?
Ja.
Ich glaube Montagvormittag. Also die Bilder waren dann schon im Netz der Tierrechtsaktivisten, die da auf dem Hof Felsner waren. Und am Dienstagvormittag kam dann der Rückzug von Felsner, dass er gesagt hat, meine Frau hatte Angst um ihr Leben und das ist es mir nicht wert.
So, und warum, durchaus nachvollziehbar, wo bleibt da der mediale Aufschrei?
Das ist die große Frage. Und deswegen sage ich ja, ich habe ein bisschen Angst davor, dass sich jetzt ein Stil etabliert, wo das wieder mehr kommt, dass diese NGOs versuchen, über solche Vorgehensweisen die Stimmung so zu beeinflussen, dass es vielleicht nicht unbedingt gesellschaftlich dann zu unserem Vorteil ist als Landwirte.
Naja, und wie werden eigentlich diese NGOs finanziert?
Naja, ganz kurz nochmal zurück, bevor wir auf die Frage kommen, da gibt es glaube ich 300 Fragen zu der Frage der Finanzierung.
Sind alle beantwortet jetzt?
317?
Ja, ist egal, aber was natürlich in diesen Tagen jetzt auch gerne mal als Beispiel herangezogen wird, und ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt als Vergleich, wenn wir zurückdenken, Bauernproteste, Schlüssel ist ja ein ganz kleiner Ort in Schleswig-Holstein, der aber ja bundesweite Bekanntheit erlangt hat, dadurch, dass eben Robert Habeck, der Wirtschaftsminister und Vizekanzler, dass der eben am Verlassen dieser Fähre gehindert wurde von Demonstranten. So, das fand aber im öffentlichen Raum statt. Da ist ja nochmal ein Unterschied, das darf man auch nicht vergessen. Das ist eine öffentliche Fähre, die Demonstranten haben auf dem öffentlichen Anleger gestanden und so weiter. Natürlich hat man ihn in seiner Privatsphäre eingeschränkt und das, was da passiert ist, kann man auf jeden Fall auch hinterfragen. Aber da gab es einen riesigen medialen Aufschrei, da gab es riesige Äußerungen von sämtlichen Politikern.
Bis zum Bundespräsidenten.
Genau, alle haben sich irgendwie distanziert und positioniert und was weiß ich was. Und das war also ein Riesenskandal. Und hier wird wirklich schon mit Gewalt in Privatsphäre eingedrungen. Da wird privates Eigentum besetzt. Da werden ja auch Tiere gefährdet, wenn man da auf so Dächern rumtrampelt. Also die Tiere geraten ja auch in Stress in solchen Stellen und so weiter. Da passiert was mit Menschen. Da werden Menschen, die ja auch direkt gar nichts mit der Politik zu tun haben, nämlich die Familie jetzt dieses potenziellen Ministers, die werden da unter Druck gesetzt. Und man hört nichts. Man hört nichts. Also so geht's nicht. Ne? Also egal, wie man zu einem Herrn Felsner steht, egal, wie man zu einem Herrn Habeck steht, aber die Art und Weise, wie jetzt hier ganz anders damit umgegangen wird, also das ist schon fraglich.
Bevor wir jetzt zu unserem Rückblick nochmal kommen, will ich nur über eine weitere Personalie sprechen, die auch mit dem Thema Landwirtschaftsministerin zu tun hat. Wie seht ihr denn Frau Klöckners neue Position? Ist sie da... Ich nehme ja nur mit, was ihr immer so sagt. Ist sie da geeignet, Herr?
Die heutige Bundestagssitzung wird Ihnen präsentiert von Nestle. Darauf warte ich jetzt. Das wird jetzt demnächst dann eingeblendet vor den Sitzungen. Es ist spannend, ne? Also, ja.
Ja, wie?
Also es ist ja so ein bisschen, man hat ja eigentlich die Hoffnung gehabt vor der Bundestagswahl, okay, jetzt gehen wir wählen und danach wird alles neu. Also das ist ja auch das, was die CDU ja auch, Herr Merz, auch trotz seines relativ hohen Alters ja immer gesagt hat, wir machen jetzt alles anders. Und jetzt siehst du diese Verhandler, die den Koalitionsvertrag aushandeln und es sind die gleichen Nasen wie vorher. Also es sind alles Leute, die kennst du ja noch aus der Ära Merkel. Und die sind einem da schon auf den Sender gegangen und die kriegen jetzt alle wieder.
Also ich habe ja gesagt, in dem Moment, wo Julia Klöckner wieder einen Posten kriegt, trete ich bei den Grünen ein. Also ich habe es noch nicht getan, aber ich, also man muss ja mal ganz ehrlich sagen, es war ja vorher, ich habe es im Vorfeld ja schon immer gesagt, ne? Also diese Personalien, die da im Raum stehen, Jens Spahn, Julia Klöckner und so weiter, das sind doch alles, ich sag mal, Personen, die es gestern nicht hingekriegt haben und auf einmal stehen die wieder in der ersten Reihe. Das kann doch nicht sein. Das funktioniert doch nicht. Also deswegen war doch eigentlich auch schon abzusehen. Also ich habe von vornherein gesagt, das, was die CDU da verspricht, das wird nicht kommen, weil da stehen wieder dieselben Nasen im Hintergrund wie damals. Wie soll das funktionieren?
Ich glaube, bei den Grünen eintreten kann jetzt auch nicht die Lösung sein.
Bei Tilo habe ich so langsam das Gefühl, ne? Sitzt mit dem Grün in seiner Küche, quatscht den Obergrün auf der Grünen Woche an. Und was sagst du denn zu einer grünen Politikerin, die jetzt nicht mehr so oft in Deutschland erleben werden, sondern eher in New York? Ähnlich, oder? Geht doch in eine ähnliche Richtung.
Den Baerbock zum Gärtner gemacht?
Naja, ich meine, das ist natürlich auch ein ziemliches Postengeschiebe. Ne? Wenn man dann jetzt hört, ich habe es ja gerade heute Morgen gehört, da wurde schon mal so ein bisschen über die Minister philosophiert. Als Nachfolgerin für Karneval ist jetzt für Felsner ist jetzt ja Karneval im Gespräch tatsächlich. Sie hat ja mal irgendwann kategorisch ausgeschlossen, dass sie irgendwas in Berlin macht. Das tut sie ja wohl inzwischen nicht mehr. Ob das ein Zeichen ist? Als Außenminister wird ja Armin Laschet gehandelt, der ja nun, glaube ich, neulich sogar schon mal in einer Podcast-Folge bei Ronsheimer war es, glaube ich, sich selbst dafür ins Gespräch gebracht hat, auch, also etwas, was es vorher eigentlich meiner Meinung nach noch nie gegeben hat, also dass jemand irgendwie im Vorfeld, noch während der Koalitionsverhandlung, wo noch gar nicht über Posten geredet wird, eigentlich sagt, ja doch, das würde ich eigentlich machen, also das wäre mein Job.
Grundsätzlich kann man ja erstmal aber schon sagen, wozu man Lust hätte. Ja, und ich glaube, mit Laschet als Außen und Pistorius als Verteidigung, das könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden, wenn die dann auch irgendwo mal verwechselt werden bei den Staatsempfängen oder irgendwie sowas.
Ja, das mag
sein. Wenn die eigenen Sicherheitsleute die schon nicht auseinanderhalten können.
Aber in der Regel ist es doch so, dass dann irgendwelche, ich sag mal, Politikerkumpel dann Leute ins Gespräch bringen und sagen, ja, ich könnte mir ja vorstellen, das wäre eine Personalie. Aber dass jemand selber sich hinstellt und sagt, ja, ich wäre jetzt ja eigentlich der geeignete Außenminister, ist schon...
Man soll sein Licht jetzt auch nicht so unter den Scheffel stellen, finde ich.
Naja gut, also ich wäre jetzt ja vielleicht auch der geeignete Bundeskanzler, aber das würde ich ja so nie sagen, oder?
Dafür würde ich dich sogar vorschlagen.
Wir gehen mal ins Jahr zurück, würde ich vorschlagen.
Wir schweifen ab.
Genug, genau. Bashing. Wir werden wahrscheinlich wieder nochmal darauf kommen im Laufe der Episode. Also, danach ging es um grüne Innovation als Plan B.
Das war auch spannend, ne? Da waren wir mit Professor Reckleben.
Kann ich nicht beurteilen. Das war mir zu tief, also thematisch zu tief.
Ja, ich dachte jetzt gerade, die Folge hätte dich unwahrscheinlich weitergebracht, so in deinem Verständnis.
Hätte sie ja auch, aber gedanklich und Aufmerksamkeitsspanne ist halt so eine Thematik. Ich hoffe, den Hörern ging es da anders.
Nee, das war schon interessant, also da mal so einen Einblick reinzukriegen, wie Forschung funktioniert und wie tief die teilweise gehen und wie da so die Abläufe auch sind. Von der Idee über die Finanzierung, über die Forschungsarbeit, bis daraus dann nachher tatsächlich irgendwas wird, was uns dann auch irgendwo weiterbringt in der Branche, fand ich cool, das mal so direkt quasi von der Basis her erfahren zu können.
Es war ja so ein bisschen in Vorbereitung auch auf die Innovationstage auf dem Gutstein Wehr. Und ich glaube, damals war im Gespräch, dass du, Thomas, im Kuhstall sogar irgendwie so ein KI-Management-System oder irgendwie sowas testen sollst. Und wenn man sich mal überlegt, was eigentlich in der Zeit seit damals, das sind jetzt ja irgendwie, weiß nicht, ungefähr 8 Monate oder so. Nee, ungefähr. Mehr, glaube ich. Fast 10 Monate, ja, muss es her sein. Ist 10 Monate her. Was in den 10 Monaten, in der Zeit so alles passiert ist, in dem Bereich, also das ist schon gewaltig, ne? KI. Also was im KI-Bereich im Moment für eine Entwicklung ist, das ist gewaltig.
Da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf im weiteren Verlauf. Dazu haben wir ja später dann auch noch was gemacht. Aber dieses Projekt läuft tatsächlich noch. Also das, da haben wir einen Förderbescheid für gekriegt. Und da wird jetzt quasi ein KI-gestütztes Tool soll entwickelt werden, was uns dann quasi die Dokumentation im Kuhstall ein ganzes Ende abnehmen kann nachher.
Danach ging es 2 Folgen lang
um die USA, um deine Exkursion, die in der ersten Folge in 26 bevorstand und in 27 kamst du gerade wieder, kamt ihr gerade wieder, nicht ihr beiden, aber du, Thomas, mit deiner kleinen Entourage. Das war noch die Zeit vor Trump. Man konnte es schon erahnen, dass sie wieder kommen würde. Es gibt, glaube ich, einen großen Unterschied auch in Amerika vor und nach Donald 2.0, definitiv. Du warst jetzt vor Trump da. Wie hast du die Zeit da empfunden und würdest du jetzt nochmal wieder hin?
Also man hat da schon eigentlich absehen können, dass es auf das wieder hinausläuft, was wir jetzt dann erlebt haben. Also das war eigentlich für uns, als wir dann drüben waren, gar keine Frage mehr, ob er diese Wahl gewinnt, sondern im Grunde nur noch wie hoch oder wie deutlich. Das hat sich doch schon abgezeichnet. Ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, wie die Amerikaner es jetzt wahrnehmen. Also ich habe zwar Kontakte rüber und habe da auch mal so ein bisschen gestochert, aber so richtig kommen die auch nicht aus dem Knick. Ob die das jetzt toll finden, was da jetzt gerade abgeht oder nicht. Ich glaube, die haben auch mit ein bisschen anderer Politik gerechnet. Auch wenn er
ja macht vieles, er denn was anderes, als dass er, wie er es angekündigt hat? Ich hätte gedacht, so wie er ja, so geliefert, ich glaub, dass er wirklich tatsächlich das umsetzt, was er gesagt hat.
Ja, das ist was für uns Europäer ja komplett ungewohnt ist, dass Politiker nach der Wahl das tun, was sie vorher versprochen haben. Aber ich glaube, so dieses Hin und Her irritiert gerade viele. Also die NATO dann mal als Partner sehen, dann wieder als Gegner. Dann Zölle rauf, Zölle runter, dann macht er einen Deal, der dann doch wieder nicht passt, dann wieder Zölle runter oder rauf.
Also wir sind jetzt Freitag, 28. März, wurde gerade die 25 Zölle auf Autos beschlossen und ja. Ich weiß nicht, wann wir ausstrahlen, wo wir da stehen. Ne?
Was dann ist. Also nicht nur auf Autos, sondern auch auf Autoteile, das ist glaube ich ganz entscheidend, weil wir eben ganz viele Zulieferer haben, die eben auch für Fahrzeugproduktion in den USA Teile liefern und auch auf diese Teile wird Zoll aufgeschlagen.
Aber gut, wenn man guckt, er hat er auch kurzzeitig nach Mexiko, kurzzeitig nach Kanada und am nächsten Tag, glaube ich, schon wieder revidiert. Das ist ja, Planungssicherheit. Ja,
ist das, was ist, ich meine.
Sowieso ein Thema bei euch.
Dieses große Thema Unsicherheit, was da gerade um sich geht, auch durch diese Geschichten, die Musk dann an den Verwaltungsorganen da abzieht, das sorgt natürlich nicht dafür, dass jetzt besonders das Gefühl von Sicherheit aufkommt in so einem Land, wenn irgendwie alles um einen herum in Frage gestellt wird und eingerissen wird. Und da fehlen mir so ein bisschen die Kontakte rüber gerade, dass ich da irgendwie mal eine Ansage kriege, wie das da gesehen wird. Also ich habe es mal versucht, aber noch keine richtigen Antworten gekriegt, die mich da weitergebracht haben.
Vorgestern Abend, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Format das war, habe ich gesehen, da ging es um eine Umfrage, gerade im Bereich der Landwirtschaft, dass in der Landwirtschaft für Trump nach wie vor eine Zustimmung von ungefähr 77% ist. Aktuelle Umfrage, also relativ hoch. Und weil die Landwirte eben sagen, ja, im Moment gibt es wohl so ein bisschen, ja, knickt das alles ein bisschen ein, ist ein bisschen unsicher, aber das sind halt so Steps auf dem Weg zu mehr Sicherheit, zu mehr, ja, Wertschöpfung, wie auch immer. Also da besteht schon noch ein Vertrauen, trotz dieser doch sehr, sehr, ich sag mal, sehr wechselhaften Zeiten, besteht da doch noch ein relativ hohes Vertrauen darin, dass die Zukunft da doch besser werden wird.
Thomas, würdest du noch mal wieder hinfahren jetzt in diesem Jahr? Oder wann geht's wieder hin? Ich meine, die Pläne waren doch schon da, ne?
Ja, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen am Rudern gerade. Ich weiß nicht, also theoretisch ja. Also die Menschen ändern sich ja jetzt nicht großartig dadurch, glaube ich. Also das ist ja, es sind ja die gleichen Menschen, die man da drüben besuchen würde. Und gut, vielleicht sind das Willkommen am Flugplatz vielleicht ein bisschen härter. Also es ist ja sowieso schon immer relativ krass, wenn man rüberfliegt, wie man da willkommen geheißen wird von den Grenzbeamten. Fragt man sich auch, ob das jetzt immer so Sinn machen muss. Aber okay.
Es kommt drauf an, wen du da hast, ne?
Ja,
ich hatte schon mal so und auch schon mal ganz, ganz anders.
Also. Das ist so. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Visum kriegen würde und es direkt anstehen würde, ich würde auch wieder rüberfahren. Und der Plan ist ja auch, dass wir nächstes Jahr wieder so eine Tour machen wollen. Dann einmal durch den Weizengürtel durch und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass sich das bis dahin alles ein bisschen so weit beruhigt hat, dass wir dann auch wirklich mit einem ruhigen Gewissen rüberfahren können und auch Spaß haben können dann.
Wie ruhig es in diesen Trump-Jahren da wird, das weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Live auf Anorla 224 war dann die Anschlussfolge. Wir haben da live produziert, mittendrin, mehr ein Mang sozusagen, hatten da Holger, wie auch heute, Holger Wüstenberg als Gast, Nils Schäfer und Herrn Gersteuer wieder.
Und wir hatten die Sonne als Gast. Das war eine besondere Herausforderung, genauso wie heute auch.
Aber die konnte ja mal hierher scheinen ein bisschen.
Aber da war es deutlich wärmer als heute. Also wir haben jetzt, weiß ich nicht, Evo 10, 12 Grad, würde ich schätzen. Aber
wir sind auch im März,
und
ne?
Wir stehen im Schatten.
Und wir stehen im Schatten. Und wir standen auf der Norder, auf dem Wüstenberg stand, in der prallen Sonne und sind da wirklich gegart worden.
Aber ihr wollt euch doch jetzt nicht über gutes Wetter beschweren, ne?
Nein.
Oder haben wir da wieder dieses typische Bauernding?
Nein, das ist ja auch von Anfang an eigentlich nie unser Ansatz gewesen, sich über irgendwelche Sachen zu beschweren. Nein. Wir wollen ja Alternativen aufzeigen, den Plan B aufzeigen.
Und diese Alternativen habt ihr denn Daniel Günther aufgezeigt?
Ja, kurz nochmal zu der Folge von der Norla zurück. Ich meine, wir haben ja fast eine Parallele diese Woche, ne? Also wir haben ja diese Woche Holger Wüstenberg. Ja. Wir hatten schon Stefan Gersteuer diese Woche. Und wir haben die Sonne. Jetzt ist nur die Frage, kommt Nils Schäfer heute noch her?
Also wir sind da. Wir sind da. An uns liegt es nicht. In Folge 29, Daniel Günther. Absolutes Highlight natürlich für uns, für dieses Projekt, dass wir mit dem Ministerpräsidenten unseres schönen Schleswig-Holsteins sprechen durften. Wir wurden geladen in die Staatskanzlei und ihr hattet die Möglichkeit, mal mit ihm ausführlich knapp 40 Minuten zu sprechen. Wie habt ihr dieses Gespräch in Erinnerung?
Wir waren ein bisschen in Zeitdruck, weil hinterher kam noch eine andere Podcast-Aufzeichnung. Entschuldigung.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Deswegen musste er dringend weg.
Ja, ich hatte noch 20 Minuten mit ihm. Vielen Dank. Wie habt ihr dieses Gespräch mit Daniel Günther, dem Anwalt der Landwirte, selbsternannten, in Erinnerung?
Gut, dass du das dazu gesagt hast. Ja, ich hatte
das war nett.
Ich hatte,
das war nett.
Das war nett. Genau, das. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass gerade was die Knickverordnung angeht, da hat er ja auf der Norla vorher eine Ankündigung gemacht, dass wir da vielleicht nochmal eine Ansage kriegen, dass das jetzt ist, aber das galt dann auch erst für nächstes Jahr.
Jetzt ist ja nächstes Jahr.
Jetzt ist nächstes Jahr, jetzt ist es glaube ich auch soweit in Kraft alles und Ja, er ist natürlich auch jetzt nicht der ausgemachte Fachmann für Agrarpolitik, ne? Das hat man halt schon gemerkt, er ist bemüht, er ist auch ein Freund der Landwirtschaft, das glaube ich ihm, nehme ich ihm auch durchaus ab. Aber wie viel er dann tatsächlich in persona für uns tun kann, habe ich dann so meine Bedenken. Und gerade wenn es dann um das Thema Bürokratieabbau geht, hätte ich mir auch vielleicht ein bisschen deutlichere Ansagen von ihm dann noch gewünscht, als das, was danach tatsächlich gekommen ist. Und wir erleben es jetzt ja auch, also es wird ja allenthalben darüber gesprochen, aber... Was da tatsächlich kommt nachher, das ist die große Frage.
Was ja so ein bisschen spannend war, war vielleicht mal so auch ein bisschen der Einblick in schwarz-grüne Regierungsarbeit. Da haben wir ja dann doch auch ein bisschen zu gefragt und hat er ja auch ein bisschen zu geantwortet. Und ja, ob das jetzt befriedigend war oder nicht, darüber kann man sich lange streiten. Aber
Thilo, du trägst eine schwarz-grüne Plan-B-Jacke.
Ja.
Zufall oder nicht?
Warum fragst du mich? Thomas hat die designt quasi.
Thomas würde ich das eigentlich nicht fragen.
Die Frage ist eher, Tore, warum hast du deine Jacke nicht an? Heute nur ein schwarzes Sakko. Nur.
Was also. Ja noch du, dünner ist als
trage,
die schwarz-grüne.
Ich trage ein schwarzes Parteibuch, eine schwarze Jacke, ein schwarzes Sakko. Vor der Wahl aus Überzeugung.
So, jetzt kommt's.
Vor der Wahl aus Überzeugung. Und ich habe sie vergessen. Ich hatte vorab noch Verpflichtungen.
Ja, aber nochmal,
also ich will mich nicht mit Schwarz-Grün zeigen. So.
Aber Schwarz-Grün war schon ein interessantes Thema. Also nicht nur jetzt, sondern eben auch in dem Podcast mit Daniel Günther, weil ich glaube, es konnte so ein bisschen zum Verständnis beitragen, wie so eine Regierung funktioniert, was so die Zwänge sind, aber wirklich befriedigend war es natürlich auch nicht.
Nein, aber die Insights, so, das war schon interessant. Also wie er, was hat er studiert? Psychologie und Politikwissenschaften,
genau.
Und er hat ja doch gesagt, dass das Psychologiestudium ihn gerade beim Zusammenhalten dieser Koalition doch erheblich weiterbringt. Das fand ich schon interessant und auch vielsagend.
Ja, und ich glaube, allein die Tatsache, dass wir bei ihm, mit ihm sprechen konnten in diesem Podcast-Format, das sagt schon viel aus.
Eine Riesenehre. Also hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Ja. Und das war schon ein Erlebnis.
Ja, war auch auf Augenhöhe, das muss man auch sagen. Also man sitzt ja jetzt nicht irgendwie so eingeschüchtert, sondern es war schon eine sehr offene Gesprächsatmosphäre. Das war schon gut.
Und von einem landwirtschaftlichen Fachmann zu den nächsten, Enjoy war bei dir auf dem Hof. Und da hattest du gesagt, Thomas, diese Unterschiede zwischen Städtlern und Menschen vom Land, die hast du da nochmal richtig wahrgenommen.
Naja, du hast ja nur gerade erzählt, dass du aus deiner Hood, aus der du kommst, quasi in Husum eigentlich keine Berührungspunkte hast zur Landwirtschaft. Wobei ich Husum immer zumindest in meiner Jugend als quasi die zweite Bauernstadt wahrgenommen habe. Husum hatte den Viehmarkt, Husum hat großen Landhandel.
Hatte.
Ja, Husum hatte Landtechnikfirmen in der Hafenregion, auch ganz große. Ist jetzt nicht mehr so viel von übrig, aber also in meiner Lehrzeit, Ende der 90er, da sah so einen halben Trecker durch Husum fahren und da war Husum wirklich eine Bauernstadt.
Ja.
Du sagst, das ist heute nicht mehr so und das ist natürlich in Hamburg, wo die Leute vom Android-Team dann herkamen, noch viel weniger so. Und diese, ja, es waren Welten, die uns getrennt haben, aber es war auch viel Verständnis und Interesse für den Gegenüber da. Und das hat schon Spaß gemacht, dann mit denen das so ein bisschen zu erzählen und denen näher zu bringen und den Einblick in unsere Welt zu bringen. Und ich habe auch, glaube ich, aufgrund dessen, wie sie sich verhalten haben, einen kleinen Einblick in deren Welt gekriegt. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Warum waren sie bei dir?
Weil sich irgendein kluger Kopf im Enjoy-Team ausgedacht hat, dass man ein Gewinnspiel machen könnte, indem man kleine Parzellen verlost übers Radio und die Parzelle, auf die dann im Anschluss eine Kuh irgendwann ihren Fladen fallen lässt, die gewinnt dann einen tollen Preis. Und die Kuh war meine und die Parzellen, also die große Parzelle, in die die kleinen Parzellen eingetragen waren, war meine. Und deswegen stand das Enjoy Morning Show Team dann bei mir mit einem großen Aufgebot an Technik auf dem Hofplatz und hat einer Kuh beim Scheißen zugeguckt.
Weinrose, hieß sie so?
Genau, Weinrose, eine Jersey-Mix-Kuh, die wir da dann reingestellt haben und die dann ihren Job erledigt hat und Gott sei Dank auch lange genug gewartet hat, um die Spannungskurve ein bisschen hochzuhalten. Wirklich so auf dem letzten Drücker der Show hat sich dann irgendwann erledigt, sodass wir nicht in Überziehung gehen mussten.
Als ich dann auf landwirtschaftliche Exkursion in Amerika war, fand parallel die Eurotier statt. Da konnte ich leider nicht beiwohnen, aber ihr habt 4 Folgen mehr oder weniger gut produzieren können.
Und wir haben was gelernt.
Patrick, der alles rausgeholt hat.
Wir haben was gelernt. Wir wissen jetzt, was ein Interface ist.
Ja, es ist schön zu wissen, was es ist und dann im nächsten Schritt auch zu wissen, wie es funktioniert. Aber da habt ihr 4 Folgen.
Bevor wir auf diese 4 Folgen kommen, würde ich jetzt ja gerne wissen, was dein landwirtschaftlicher Kontext bei deiner Amerika-Hawaii-Reise war.
Der war ausgeprägt.
wir sind ja nicht müde geworden, auf der Eurotier zu erwähnen, dass Tore jetzt unter Palmen liegt.
Ja, auf Hawaii habe ich
Bier trinkt. Bier trinkt.
Vor allem. Ja, und Bier kommt doch letztendlich auch aus der Landwirtschaft.
Hundertprozentig.
Wieso alles oder so vieles?
Habe ich da einfach wahrnehmen dürfen. Und
es gibt Bier auf Hawaii?
Viel Kaffee, Wein, letztendlich auch eine landwirtschaftliche Produktion, Bier. Okay, also
Bier gibt's auch. Also Paul Kuhn hatte nicht recht, als er sang, es gibt kein Bier auf Hawaii.
Ich weiß nicht, ob das jetzt importiertes war, aber es gab Bier. Also alles gut. Ja. Zurück nach Hannover.
Hieß es Holsten.
Was habe ich da verpasst? Habe ich viel verpasst, als ich auf Hawaii unter Palmen lag, was ihr in Hannover produziert habt?
Ich finde schon. Also er hat auf jeden Fall unseren gewaltigen Einsatz ohne Techniker verpasst. Den Patrick wirklich gut rausgerissen hat, auch ohne Interface. Wir haben es dann parallel mit 2 Laptops und eigenen Mikros, die ich dann mitgeschleppt habe nach Hannover, irgendwie geschafft, noch irgendwas aufzuzeichnen, was nachher dann auch ausstrahlungsfähig war.
Auf jeden Fall, da hilft dann auch wieder die KI.
Ah, deswegen sagtest du, wir kommen im Laufe der Folge nochmal drauf zurück.
Das meinte ich, aber ihr hattet da noch ein paar andere
Punkte. Aber wir hatten, Punkte. Genau, auch, nein, also wir hatten auch in Hannover hatten wir auch genau. KI.
Ja.
Da ging es nämlich ja um KI im Kälberstall. Das war ja eine der Folgen und das war tatsächlich eigentlich auch eine Mega-Folge, weil das war, glaube ich, die Folge, wo wir uns eigentlich hätten zurücklehnen können und auch Bier trinken können. Zwar nicht unter Palmen,
womit
aber
wir wieder beim Bier waren.
Genau. Nicht unter Palmen, aber unter der ADF-Sonne quasi. Weil Henning Thiele und Peter Zieger haben da eine Folge hingelegt. Also die haben sich ja so ergänzt, die beiden, und so gegenseitig angestachelt und waren ja so begeistert voneinander. Die kannten sich vorher gar nicht. Das war schon eine Freude, denen zuzuhören.
Das Ganze war ja auch mehr aus einer Not heraus entstanden. Also wir hatten uns ja einfach zeitlich so verkalkuliert und so verplant. Erst haben wir auf einen der Agrarblogger relativ lange noch gewartet, der dann doch nicht kam. Einfach weil das Internet, TikTok einfach zu schnelllebig ist, wie wir festgestellt haben. Und dann sind wir so in Zeitverzug gekommen, dass wir nachher dann Peter Zieger und Henning gleichzeitig am Stand hatten. Und dann hieß es ja, was machen wir jetzt?
Glückliche Fügung.
Einen warten lassen fanden wir irgendwie auch doof. Haben wir gesagt, okay, komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Ihr kommt beide rein. Und die haben uns beide angeguckt und gesagt, was, warum? Wie, das geht ja nie. Was sollen wir euch denn jetzt? Nee, sagen wir, hier der Spermadealer und der Kälber-Experte. Der eine macht die Kälber, der nächste versorgt sie. Das könnte jetzt schon funktionieren. Und das Ergebnis war gewaltig. Ja, aber also das war wirklich heftig.
Und daraus ist ja tatsächlich was entstanden, ne? Also ich glaube, dass die jetzt da auch irgendwie ja, zusammen Dinge weiterspinnen.
Ja, also sind wir eingeladen. Ich habe das bis jetzt noch so ein bisschen vor mir hergeschoben, auch weiterzugeben, weil ich weiß, dass du ziemlich busy bist und ich eigentlich auch. Aber wir sind eigentlich mit eingeladen nach Holland zu einem Treffen von Henning und Peter am Stammsitz von Hennings Firma oder der Firma, für die er tätig ist, um dieses Thema, was wir da in dem Podcast begangen oder aufgegriffen haben, einfach noch ein bisschen mehr zu begleiten. Wie kann man die Kälberaufzucht, die Rinderaufzucht, die Ansprüche, die da entstehen, noch mehr hineinbringen, auch in dieses ganze Zuchtgeschehen. Das war ja so das, worauf das Ganze hinauslief, immer ein bisschen, wie können die sich gegenseitig ergänzen. Und ja, Peter wird jetzt demnächst nach Holland reisen. Wir sind eingeladen mitzukommen, ob wir das tatsächlich schaffen können Anfang Mai. Ich weiß es nicht. Aber das ist das, was bis jetzt daraus geworden ist. Also die beiden sind regelmäßig in Kontakt und führen dann quasi das fort, was wir in unserem Podcast aufgegriffen haben oder angefangen haben.
Was so ein Podcast alles bewerkstelligen kann. Wahnsinn.
Plan B verbindet.
Und aufgrund dieses Podcasts hattest du ja auch Besuch, nehme ich mal an, deshalb von einem ausgewiesenen Wirtschaftsexperten, der bei dir in deiner Küche saß, um mit dir zu sprechen.
Ja, also das war jetzt nicht unbedingt aufgrund des Podcasts, glaube ich. Das war, glaube ich, eher so auch aus politischem Interesse.
Hast du da den Laschet gemacht, dich da selber ins Spiel gebracht?
Jein. Also es war einer, der ausfiel, der nicht so unbedingt wollte. Ja, ne, also ich fand's schon spannend. Und man muss ja sagen, bei vielen Punkten, die der ausgewiesene Wirtschaftsexperte so im Wahlkampf vorgebracht hat, da ist ja der eventuell zukünftige Bundeskanzler Friedrich Merz inzwischen überall aufgesprungen. Also was so Verteidigungsausgaben angeht und so einige andere Themen. Ja, war interessant, ne? Also war schon ein spannendes Gespräch irgendwie und also man muss schon sagen, er hat einem auch zugehört, auch wenn da viel Kritik im Nachhinein kam und man gesagt hat, naja, er hört ja eigentlich gar nicht wirklich zu und es interessiert ihn gar nicht. Gut, nun kann man ihn schwer beim Wort nehmen, weil er nicht Kanzler wird. Deswegen kann man natürlich nicht sagen, ja, geht das jetzt weiter mit diesen Gesprächen? Wird so eine Plattform auch weiter genutzt?
Also in 3,5 Jahren wahrscheinlich.
Oder in 2.
Du, wenn sie so weitermachen,
doch früher.
Also ich tue mich da ohnehin immer schwer. Wir haben Habeck ja auch erlebt als Landwirtschaftsminister hier in Schleswig-Holstein. Also wir kennen ihn ja schon deutlich länger als der Rest der Republik. Deswegen hatte ich da meine Bedenken.
Kennt er dich? Ich meine, ihr seid ja
aus dem gleichen Landkreis. So, er ist quasi ja unser gewählter Abgeordneter gewesen. Er ist jetzt weiterhin in den Bundestag eingezogen, aber nicht mehr direkt gewählt. Auch, ja, das Thema können wir jetzt lassen.
Genau, aber Frau Nicolaisen wurde doch.
Frau Nicolaisen hat den Wahlkreis gewonnen, aber sie wird eben aus bekannten Gründen, wie ich glaube, 8 weitere CDU-Abgeordnetinnen, ich glaube, die meisten waren tatsächlich sogar Frauen.
Ja, aber auch ein paar Kerle.
Wird sie tatsächlich nicht nach Berlin fahren, sondern wir werden dann uns damit begnügen müssen, dass Herr Habeck uns vertritt. Und
nicht nur der, ihr habt ja noch 2 mehr.
Ja, wir haben noch einen von der Linken, glaube ich. Und
Stefan Seidler, ne?
Von der dänischen Minderheit, der Abgeordnete, sitzt auch in Berlin. Also, aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Herr Habeck hört schon zu, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, er nimmt das, was man ihm erzählt hat, wahr.
Aber wo wir gerade beim Zuhören sind, du hast doch eigentlich auch in deinem Adressbuch, glaube ich, die Telefonnummer unserer aktuellen Bundestagspräsidentin und die hat dir inzwischen so viel zugehört, dass sie dich bei Insta blockiert hat oder wie war das?
Da bin ich aber schon lange blockiert bei ihr, aber die Nummer habe ich tatsächlich.
Da ist man schon länger stolz drauf.
Ja, aber da muss man blockiert sein. Also das gehört, also ganz ehrlich, das gehört ja unter Landwirten zum guten Ton von Julia Klöckner, blockiert zu sein. Ich glaube, es sind fast alle, die sich dann irgendwie bei den Bauernprotesten mal hervorgetan haben, sind mittlerweile bei Insta blockiert bei ihr. Warum, weiß ich nicht. Ich habe mir eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen. Außer, dass ich sie einmal gekündigt habe als Ministerin, bin ich eigentlich immer nett zu ihr gewesen. Aber die Nummer habe ich noch, ob sie noch aktuell ist, weiß ich allerdings nicht. Ich habe noch nicht versucht, sie anzurufen und ihr zur erfolgreichen Wahl zu gratulieren, nein.
Thilo, was ich schade finde und auch fand, dass du es nicht geschafft hast, Herrn Özdemir in unseren Podcast zu holen. Ihr wart doch so Best Buddies, aber Grünwoche.
Ja, das ist manchmal so, ne? Also da spricht man über Dinge und vereinbart die eigentlich und ja, dann kommt da am Ende doch nichts nach, obwohl wir da auch nochmal nachgehakt haben. Hat sich jetzt ja erledigt, das Thema, hatten wir ja schon, aber es gab ja im vergangenen Jahr, das passt jetzt nicht ganz direkt in die Folgen mehr rein, aber es gab ja im vergangenen Jahr auch noch einen anderen Termin, der kurzfristig abgesagt wurde und im Kuhstall nachgeholt wurde, fällt mir aber gerade ein. Da war doch was Hartes, Faires.
Hartes. Aber das war ja vor unserer letzten.
Genau. Da standen wir gerade alle auf genau. Schlauch. Dann machen wir einfach mal weiter. Wir gucken nach vorne, wir haben noch zwei Folgen, auf die wir zurückblicken wollen. Das Jahr fing.
Ich würde noch einmal ganz kurz das Thema Minister ansprechen wollen. Wir hatten ja jetzt schon überlegt, wer jetzt der Nachfolger, die Nachfolgerin wird. Und ich habe tatsächlich einen relativ guten Draht in das Büro von Frau Karniber. Also wenn sie es dann werden sollte, dann stehen die Chancen nicht ganz schlecht, dass wir die zukünftige Landwirtschaftsministerin dann eventuell innerhalb der nächsten, wie auch immer lange die Legislaturperiode dann dauern möge, doch nochmal ins Gespräch kriegen.
Also wir waren ja schon eigentlich immer kurz davor, aber meistens scheiterte es dann endgültig an irgendwelchen Terminen. Ja,
sie hat zur Grünen Woche immer einen sehr strammen Terminkalender und wir wurden dann schon mal angefragt oder eingeladen, auch nach München zu kommen, aber wir schaffen es schon nicht nach Berlin. Also da wird München ja, Patrick wollen wir auch schon ewig lange mal besuchen in der Schweiz.
Und da bietet sich München an. Etwas dann näher dran.
Könnten wir es auf dem Weg mitnehmen, genau.
Aber in der Tat haben wir es dieses Jahr nicht zur Grünen Woche geschafft. Die Entscheidung war relativ spontan, nicht zu fahren. Also sehr spontan. Ich erinnere mich an eine Nachricht von dir um 23.30 Uhr. Ich glaube, wir sollten nicht fahren. Thilo, warum sind wir nicht gefahren? Thomas, warum sind wir nicht gefahren?
Ja, am Ende war es so ein bisschen eine Entscheidung, gerade auch was die Maul- und Klauenseuche angeht. Das Seuchengeschehen, man hatte da doch ziemlich einen Respekt davor. War ja ein relativ frisches Ereignis in Brandenburg war es, glaube ich, ne? Vom Bundesland her, ja genau. Und ja, man wusste ja überhaupt nicht, was passiert. Maul- und Klauenseuche ist halt hoch ansteckend und wir wissen noch, wie hoch die Hygienevorschriften damals waren, als es in England ausbrach, das ist ja inzwischen schon viele, viele Jahre her, aber das war ja schon damals ein Riesenthema und jetzt so live vor der Haustür, vor allen Dingen vor der Haustür von Berlin und da hatte man dann doch ein bisschen Respekt. Vielleicht gar nicht unbedingt wegen der eigenen Tiere, das ist klar, will man die auch schützen, aber du willst ja auch nicht derjenige sein, der es irgendwo einschleppt in der Nachbarschaft oder so oder in deinem Bundesland. Von daher war das daher so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt.
Ich finde Wobbenbüll viel schöner als Berlin. Von daher war ich dankbar, dass wir auf dem Hof Hahnenkamp produzieren durften. Und was ging jetzt da, Thomas?
Ja, einmal um die Situation mit der Maul- und Klauenseuche, die wir erleben mussten, weil auch Urte und ihr Mann sich dagegen entschieden haben, nach Berlin zu fahren zur Grünen Woche, obwohl sie da Termine hatten und Freunde treffen wollten und da wirklich auch strammes Programm hatten, haben sie gesagt, nee, das Risiko ist uns zu groß und wir bleiben jetzt zu Hause. Dann ging es darum, als nicht Landwirt ja von der Ausbildung her, aber nicht mit dem eigenen Hof, trotzdem einen familienfremden Betrieb zu übernehmen, was ich mega spannend fand und auch die Aufgabe, der sich da stellt, schon herausfordernd und beeindruckend finde, dass man sich das traut, sowas in Angriff zu nehmen. Was hatten wir noch? Zusammenarbeit allgemein, so als Team und als Familie.
Genau, Einklang Familie und Landwirtschaftsleben, ja.
Die sogenannte Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Wobei es da ja nur um Work ging und läuft dann irgendwie so mal zu.
Neudeutsch die Life-Work-Balance.
Ja, so. Genau.
Das Leben einer Agrarfluencerin.
Auch, genau. Also ich fand, das war ein super Gespräch und ein super Rundumschlag, so ein Parfumsritt durch die gesamte, das, was viele Landwirte so betrifft und beschäftigt.
Und die jüngste Folge war dann auch eine emotionale Folge. Das war wahrscheinlich der letzte Podcast von Herrn Gersteuer in dieser Funktion als Generalsekretär. Ende April tritt er ab. Das ist unsere jüngste Folge, die erst vor ein paar Tagen ausgestrahlt wurde und aufgenommen wurde. Aber das war, denke ich, auch ein tolles Zeichen auch für diesen Podcast,
dass er da noch mal kurz vor Ende bei uns gewesen ist.
Also es war ja eine mega informative Folge auch. Ne? Also es war ja wirklich ein tiefer Einblick so in die Historie, aber auch ein Ausblick. Also es war ja wirklich alles mit drin. Viel um die Landwirtschaft, aber eben auch so um dieses ganze Feld drumherum, allgemeine Politik, auch welche Bedeutung das hat und so weiter. Das ist schon eine super Folge, sehr, sehr spannend gewesen. Also die hat auch Spaß gemacht, auch wenn man selber die Folgen, man hört sie sich ja dann oft auch selber nochmal an, um auch nochmal zu hören, so wie wirkt das auf einen selber, was man gefragt hat, was besprochen wurde. Und ich muss sagen, das war auch eine Folge, die auf mich selber nochmal beim Zuhören auch nochmal extrem gewirkt hat.
Hört ihr die Folgen selber, die ihr quasi produziert habt? Findet ihr es schön, euch da selber zu hören?
Ich nicht.
Also
muss ich gestehen, tatsächlich.
Es geht gar nicht darum, ob man es schön findet, sich selber zu hören, sondern mir geht es wirklich einfach nochmal darum, oft ist man so in der Frage, stellt eine Frage, dann denkt man im ersten Moment, wenn man die Frage gestellt hat, nochmal kurz über die Frage nach in der Folge und hat die Antwort vielleicht gar nicht so ganz 100% gehört. Und also ich wundere mich manchmal, wenn ich die Folge höre, nochmal über die Antworten. Also was da denn doch noch gesagt wurde, was vielleicht dann irgendwie an einem vorbeigegangen ist, weil man schon drüber nachgedacht hat, wie reflektiere ich auf den letzten Satz, den er gerade gesagt hat, und dann kriegst du den Satz, der danach gesprochen wird, gar nicht unbedingt mit. Also von daher ist es schon manchmal spannend. Ich höre tatsächlich auch nicht immer alle Folgen. Manchmal fehlt einem auch einfach die Zeit und dann geht die Zeit drüber hinweg. Dann hat man sie nicht nochmal gehört, aber ich versuche schon, weil ich es einfach auch, ja, auch für mich selber spannend finde.
Und wir haben jetzt zurückgeblickt auf die Folgen, die wir bislang aufgezeichnet
haben. Eine haben wir vergessen. Die mit Sönke Holling, glaube ich. Die haben wir nicht angesprochen, oder? Ausbildung in der Landwirtschaft.
Ich wollte das Publikum fragen, fällt euch auf, damit wir mal unsere Kommentarspalte gefüllt bekommen, fällt euch auf, welche Folge wir jetzt nicht berücksichtigt haben. Ah. Und das ist natürlich die Ausbildungs-Special-Folge. Das war, glaube ich, die längste in diesem Jahr, Stunde 20, auf dem Hof Holling. In der Tat.
Ja, die war auch.
Die war auch lang.
Die war lang, aber nicht weilig.
So.
Oder kurzweilig, sagen wir es mal so.
Ja.
War eine spannende sehr spannende Folge über das Thema Ausbildung. Wirklich mit allem drumherum, so Motivation von Auszubildenden, aber auch das Thema soziale Medien, das Thema so, wie sich so die Jugend in der Gesellschaft verhält, also alles Mögliche, ne? Also.
Die Folge habe ich auch tatsächlich dann nochmal gehört. Also auch, weil ich mit Sönke gut befreundet bin und mit ihm viel über das Thema Ausbildung, was er ja sehr stark vorantreibt, aber ich bin auch seit über 10 Jahren selber Ausbilder, viel mit ihm drüber rede. Und ich da viel nochmal nachhören wollte, was er dann so gesagt hat und was ich extrem klug fand teilweise, was er gesagt hat. Und da habe ich mir tatsächlich die ganze Folge nochmal angehört und habe gedacht, so ja, einfach um mir dasselbe so ein bisschen mehr zu verinnerlichen, weil Sönke finde ich unwahrscheinlich, gerade was das Thema Ausbildung angeht, unwahrscheinlich inspirierend und er hat ein unglaubliches Wissen, auf das er zurückblickt aus seiner Zeit als Ausbilder. Das ist schon enorm.
Wir gehen jetzt in unser drittes Jahr.
Yes.
Alle guten Dinge sind drei. Was erwartet ihr in diesem dritten Jahr von Plan B? Was erhofft ihr euch? Welche Gesprächspartner erhofft ihr euch ganz explizit? Gibt es da jemanden, den ihr hier unbedingt mal haben wollt oder welches Thema ihr mal aufgreifen wollt? Weil vielleicht haben wir auch Zuhörerinnen, Zuhörer, die sagen, das bin ich, das kann ich, darüber kann ich was sagen.
Also auf jeden Fall ein Gespräch mit dem dann amtierenden, der dann amtierenden Ressortchef, Chefin des Bundeslandwirtschaftsministeriums.
Ist das übersetzt der Minister, die Ministerin?
Ja.
Ja, okay. Das hatten wir schon. Thilo, hast du noch einen Wunsch?
Also du hast es ja am Anfang angesprochen. Mich interessiert natürlich immer die Politik und natürlich neben den Ressortchefs wird man, glaube ich, schon auch versuchen, in diesem ganzen politischen Umfeld sich weiter auch zu informieren. Was alles so auch auf die Landwirtschaft einströmt. Wir haben das Thema, du hast es angesprochen, NGOs und so weiter, das kann ja vielleicht auch nochmal was Spannendes sein. Ich glaube, wir werden vor allen Dingen ja beobachten müssen, was sich jetzt politisch tut, wie das sich so auf die Landwirtschaft auswirkt. Und ich glaube, dass das auch was sein wird, wo wir auch gucken werden, in welche Richtung wir vielleicht auch nochmal Gäste einladen, aber auch fachspezifisch. Wir werden bestimmt auch wieder versuchen, zur Agritechniker zu kommen, denke ich, und da zu gucken, was da für Innovationen kommen.
Ich würde gerne mal ein Streitgespräch hier im Podcast haben. Mal ein wirklich nicht, wir verstehen uns alle super und wir wollen alle das Gleiche, sondern vielleicht auch mal kontrovers.
Absolut.
Da wären wir dann ja bei den NGOs, oder?
Und also dann, da gehe ich mal von aus.
Da ist die Chance auf jeden Fall am höchsten, dass wir das irgendwie hinkriegen können.
Ja. Und dann habe ich werfe ja manchmal ein paar Namen rein in unsere Gruppe und meistens werde ich ja ignoriert von euch.
Das ist nicht wahr.
Nein, zumindest kommt ein lass mal gut sein. Ne, ich wollte ja öfter mal das Thema Bio mit reinbringen. Da meint ihr, oh, das könnte schnell in so ein Für und Gegen gehen. Warum? Letztendlich wollen doch alle das Gleiche, oder?
Ja. Also, nur anders. Das ist ja das, was wir hier ja auch eigentlich schon eher mal versucht haben, ein bisschen rauszuarbeiten, dass uns mit den Biolandwirten, Tilo ist selber Biolandwirt, also ich meine, mehr Zusammenkunft als so unter uns geht ja bald nicht. Und wir arbeiten alle mit der...
Wir stehen doch relativ anständig.
Auf der gleichen Scholle, wir arbeiten alle unter der gleichen Sonne und haben das gleiche Wetter und auch die gleichen politischen Rahmenbedingungen, mit denen wir auseinandersetzen müssen, zumindest so ziemlich. Von daher verbindet uns mehr, als uns trennt. Und tatsächlich haben wir ja auch noch Benedikt Bösel irgendwie nochmal so in der Pipeline, die wir gerne nochmal besuchen wollten, den ehemaligen Landwirt des Jahres mit seinem sehr, sehr spannenden Betrieb, was er da macht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was wir vielleicht im kommenden Jahr, hoffe ich zumindest, dass wir das können, ein bisschen mehr rausarbeiten können, noch diese Leute, die ihren Plan B gefunden haben, die ihren Weg gefunden haben und die damit vielleicht auch inspirierend sein können für viele andere. Das war ja auch eine unserer ersten Folgen, die wir damals aufgenommen haben mit Didi Pritschau, der ja diesen Plan B für die Schweinehaltung eigentlich immer so im Kopf hatte und den unwahrscheinlich gut rübergebracht hat. Und ich glaube auch viele Menschen mit seiner Haltung und mit seiner Liebe zu diesen Tieren inspiriert hat und mit den Ideen, die er dafür hat. Und ich glaube, das ist so mit einer der Punkte, wo ich immer Bock drauf habe, solche Folgen zu machen, wenn man solche Gäste kriegen kann, die uns weiter nach vorne bringen können. Ne?
Gut, ich würde vorschlagen, wir holen uns jetzt mal schön Pommes Currywurst und beenden diese Jubiläumsfolge, die Rückblicksfolge. Und
Grüße gehen raus an Patrick.
Patrick, schön, dass es dich gibt. Er hört bestimmt zu.
Hundertprozentig.
Letztes Jahr war er dabei.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an unsere Sponsoren, ohne die das hier gar nicht möglich wäre. Also vielen Dank an New Holland Deutschland und Wüstenberg Landtechnik. Und wir freuen uns auf das dritte Jahr Plan B mit euch. Und wenn ihr uns schon hört, dürft ihr auch sehr gerne einfach mal ein paar Sterne dalassen. Wir haben, glaube ich, erst 13 Bewertungen. Das ist ein bisschen dürftig. Also da geht noch was. Da ist noch Luft nach oben. Vielen Dank für alles. Das wissen wir, glaube ich, alle sehr zu schätzen, dass wir dieses Format noch weiter betreiben dürfen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, Tino.
Vielen Dank, Tore, dass du uns hier immer so...
Ganz selbstlos. So,
ne? durch
das habe ich von euch gelernt.
Quasi.
Gut.